Ja, hoffentlich auch. Genau, ich freue mich sehr, wie ich schon gesagt habe am Anfang, auf den Abschluss von dieser Serie. Nicht, wie sie zu Ende ist, aber einfach, weil heute nochmal so ein wichtiges Thema kommt. Ich habe euch zum Anfang etwas mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr Instagram kennt. Das ist so eine App auf dem Handy. Und die Folie musst du Vollbild bringen auf dem Beamer. Da ist mein Instagram-Profil. Du musst schauen, ob du das Vollbild anbringst. Einfach kurz nicht Untertitel raus, genau. Also, mein Instagram-Profil. Da tut man so Fotos aufstellen, einfach genau, und kann so Fotos aufladen. Und wenn ihr jetzt das seht, gell, die einen sind es besser, da sieht man es nicht so gut. Aber da fällt einem etwas auf. Und was fällt einem auf? Alles ist immer gut, gell? Schau mal, es scheint immer die Sonne. Alle lachen immer. Man ist immer fröhlich und glücklich. Meine Familie auch. Man könnte es jedenfalls meinen, gell? Aber wenn man so durch mein Profil durchscrollt, dann ist da wirklich, habe ich ein gutes Leben. Okay, kannst du wieder wegnehmen. Aber das ist nicht neu, gell? Bevor ihr jetzt denkt, ja, die junge Generation mit Instagram und so, die stellen nur die guten Fotos auf. Wenn du kein Instagram hast, aber daheim mal in deinem Regal, also ein altes Fotoalbum rausnimmst, und dann tust du da mal durchblättern, was fällt dir auf? Hä? Sonne, Ferien, Familie, alle lachen, alle schön. Oder das wirst du etwa das gleiche Bild vorfinden. Es ist alles einfach gut. Ist auch irgendwie logisch. Wenn man so ein Fotoalbum zusammenstellt mit Erinnerungen oder in dem Fall ein bisschen mit Instagram Erinnerungen zusammenstellt, dann nimmt man auch irgendwo die schönen Augenblicke vom Leben. Dort, wo es lacht. Ich meine, stell dir vor, ich bin daheim. Zum Mittagessen, Kinder schreien, werfen das Essen umeinander, meine Frau und ich schreien und werfen auch das Essen umeinander. Und dann kommt mir die dumme Idee, mein Handy führen zu nehmen, oder? Und ein Foto zu machen. Ich meine, da kommt die erstens nicht gut, da wäre wahrscheinlich noch mehr eskalieren. Und es würde mir auch nicht wirklich in den Sinn kommen, das Foto nachher im Internet der ganzen Welt zu zeigen. Und du hast wahrscheinlich auch nicht viele Fotos daheim in deinem Fotoalbum, wo es irgendwie eskaliert und alles unschön ist. So, etwas ist mir an der Bibel wirklich sympathisch. Immer wieder, wenn ich die Bibel lese und die Personen sehe, die in der Bibel beschrieben werden, dann fällt mir etwas auf. Und zwar, dass die Bibel eben nicht einfach so ein hübsches Fotoalbum ist oder ein Instagram-Profil, wo einfach nur die schönen und freundlichen und lachenden Augenblicke vom Leben gezeigt werden. Es scheint auch nicht immer die Sonne. Die Bibel ist ziemlich schonungslos ehrlich mit dem Leben, mit allen schönen Momenten und allen schwierigen Momenten. Und manchmal eskaliert es richtig. Ist euch schon mal aufgefallen? Wir haben das auch gesehen im Familienumfeld von Josef. Der ist kriminell. Sein Familienumfeld ist kriminell. Und es ist nicht einfach, es ist wirklich kriminell. Müssen wir mal lesen, 1. Mose 38, 1. Mose Kapitel 38. Ich meine, der Übertitel in der Bibel müsste heißen Sex, Intrigen und Totschlag. Oder steht nicht, ist wahrscheinlich ein bisschen zu anstößig. Aber da ist der Inhalt von diesem Kapitel, kriminell. Wenn man das Kapitel, 1. Mose 38, sind wir gespannt, was da drin ist, müssen wir es nachlesen. Wenn man das verfilmen würde, dann wäre ein Film ab 18. Und auch der Jakob, also der Vater von unserem Josef, ich meine, sein Leben, seine Biografie, die uns die Bibel zeigt, ist wirklich kein schönes Instagram-Profil. Er war ein Betrüger. Schon ziemlich von Anfang an von seinem Leben hat er betrogen. Er hatte ein polygames Eheleben gehabt, also mehrere Frauen. Und das war zum Schreien. Also leset mal seine Geschichte und behaltet einfach mal den Fokus auf sein Eheleben. Ich meine, himmeltraurig. Die Bibel zeigt uns alle rauen Ecken und Kanten von seinem Charakter. Und das finde ich schon mal faszinierend. Das finde ich schon mal faszinierend, dass die Leute sich getrauen, so ein ehrliches Bild von ihrem Leben erstens aufzuschreiben und dass Gott sich getraut, so ein schonungslos ehrliches Bild von diesen Helden, von seiner Geschichte mit dieser Welt, uns weiterzugeben. Und was mich auch immer wieder berührt, ist, der Gott, der schämt sich nicht, sich Gott von diesen Menschen zu nennen. Genau mit dieser Familie, Jakob, Josef und Co., zeigt er seinen guten Plan mit dieser zerrütteten Welt. Und er nennt sich, Gott gibt sich den Namen, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er definiert sich, sein heiliger Name, am Namen von unheiligen Menschen. Und nicht nur da, wenn wir dort in die Josef-Geschichte hineinkommen, dann merken wir, dass er aus diesen 12 Söhnen von Josef, die 12 Söhne von Jakob, die 12 Stämme von Israel macht. Er baut mit dieser Familie sein Volk. Also, aber wenn wir dann zum Josef kommen, diese Person, die wir jetzt über Wochen angeschaut haben, und seine Biografie lesen, dann müssen wir schon ein bisschen zugeben, oder? Die sieht schon eher gerade wie so ein Instagram-Profil aus. Der Josef, sein Leben scheint schon recht fehlerlos zu sein. Er glänzt ziemlich, so verglichen mit anderen Bibelcharakteren. Er ist nicht ein Mörder wie der Mose. Er ist auch nicht ein Ehebrecher wie der König David. Er hat auch nicht so ein chaotisches Eheleben wie sein eigener Vater, der Jakob. Über Josefs im Leben strahlt eine unglaubliche Loyalität. Sein Charakter ist kein Begriff. Er geht tief unten durch, wird betrogen, wird verkauft in Sklaverei und doch haltet er fest an Gottes Treue. Sein Herz wird nicht verbittert. Es kommt zu dem Moment von Vergebung und Versöhnung mit seinen Brüdern. Er lässt sich brauchen von Gott. Nicht einfach, er verbittert nicht in seinem eigenen kleinen Lebensviereck, sondern lässt sich brauchen von Gott für den Plan, den Gott mit seinem Leben hat. Und doch gibt es schon noch die ein oder andere Geschichte im Leben von Josef, die ein bisschen dubios ist, oder? Wo man ein bisschen ankreiden kann. Das erste wäre, wenn wir ganz pingelig sein wollen, dann wäre da der Josef mit seinen Träumen als 17-jähriger so junger Mann. Oder er hat die Träume gehabt, wo sich die Gaben von Getreide vor ihm verneigen, wo Sonne, Mond und Sterne kommen und sich vor verneigen. Und in seiner jugendlichen Überheblichkeit erzählt er den Traum seinen Geschwister und Eltern und sagt, hey, schau mal, da habe ich geträumt. Pünktli, irgendwann werden die euch von mir verneigen. Oder könnte man nachreden, aber ich finde das schon ein bisschen pingelig, wenn wir jetzt Fehler suchen im Leben von Josef. Aber, da gibt es noch ein anderes Kapitel, das Kapitel 47 in der Josef-Geschichte, 1. Mose 47. Und da gibt es ein paar mehr Details zu dieser Management-Aufgabe, die Josef hatte unter dem Pharao. Josef, zweithöchster Mann in Ägypten, hat während diesen 7 Jahren Überfluss Getreide, hat er das eingesammelt und dort lesen wir ein bisschen, was er mit dem gemacht hat. Also sind 7 Jahre Überfluss gewesen und hat den Überfluss vom Getreide hat er gesammelt. Und gell, er hat ja da nicht selber angebaut. Oder Josef hat da nicht Getreidefelder gehabt. Der Überfluss ist nicht von ihm gewesen, auch nicht vom Pharao, der ist vom Volk gewesen. Also am Volk seinen Überfluss hat er gesammelt, die grossen Speicher. Und dann sind die 7 Jahre Hungersnot gekommen. Und glaubt nicht, dass der Josef irgendetwas geschenkt weggegeben hätte. Gell, er hat alles verkauft. Und es steht, dass er für den Pharao so gut wie alles Geld eingenommen hat, was in ganz Kanaan und Ägypten gegeben hat. Der Josef war so ein guter Manager, der ist zur Nationalbank geworden. Der hat alles Geld eingenommen. Und dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo die Ägypter kein Geld mehr hatten. Sie sind Getreide gekauft, haben Geld gezahlt, irgendwann haben sie kein Geld mehr gehabt. Und dann die Logik von Josef, ja, gebt mir euer Vieh. Gebt mir das Vieh, steht im 1. Mose 47, 16. Und so hat er alle Pferdchef, steht in der Bibel Pferdchef, Geißer, Rinder, Esel, hat er alles eingesammelt und hat alles am Pharao gehört. Zuerst hat er das ganze Geld, dann das ganze Vieh und dann sind die Ägypter wiedergekommen. Die 7 Jahre sind immer noch dran gewesen und haben immer noch Hunger gehabt, sind wiedergekommen und gesagt, wir brauchen Getreide. Aber wir haben kein Geld mehr und wir haben kein Vieh mehr. Und jetzt müssen wir mal miteinander lesen, was da steht. Die Antwort von Josef. Wir lesen es zusammen. Josef kaufte das ganze Land auf. Weil die Hungersnot so groß war, musste jeder seinen Grundbesitz dem König überlassen. Alle Bewohner Ägyptens wurden zu Sklaven des Pharaos. Nur das Eigentum der Priester kaufte Josef nicht. Also nicht israelische Priester, gell? Ägyptische Priester. Also, der Josef ist schon ein bisschen bedenklich, nicht, wenn man das liest. Klar, die Ägypter sind einverstanden gewesen, sehen wir im Vers vorher, aber mein, was willst du, wenn du kein Geld mehr hast, kein Vieh mehr hast und Hunger hast, dann bist du mit allem einverstanden. Aber der Josef ist schon noch so ein knallharter CEO-Manager gewesen, wo da recht gut gewirtschaftet hat für den Pharao. So, dass am Schluss dem Pharao alles gehört hat. Alles Land, alles Geld, alles Vieh, alle Menschen. Sorry, wenn ich jetzt hier so ein bisschen den Josef, das Instagram-Profil von Josef ein bisschen kaputt mache. Aber ich glaube, das Foto, da hängen wir einfach noch so drin. wenn wir so über den Josef reden, damit wir nicht zu ein glänziges Bild von ihm haben. Aber was wir festhalten können, ist, dass der Josef eine von den wenigen biblischen Personen ist, die schon so ziemlich einen messiashaften Charakter hat. Der wirklich schier fehlerlos scheint. Und das hat einen Grund. Und zu dem kommen wir später. Aber zum Festhalten nochmal, der Josef ist nicht fehlerlos. Wenn wir ins Leben von Josef schauen, dann ja, muss man schon ein-, zweimal so ein bisschen komisch reinschauen. Aber in der Geschichte, die uns die Bibel malt von seinem Leben, da strahlt die Symbolik von einem Retter. Eine Symbolik von einem messiashaften Charakter, der sein Volk rettet. Und da ist auch das Fazit am Schluss über sein Leben, der berühmte Vers, 1. Mose 50,20, wo der Josef sagt, Gott hat mich gebraucht, trotz allem Bösen, was mir passiert ist, hat Gott mich gebraucht, um Gutes daraus zu machen und ein grosses Volk am Leben zu erhalten. Gut, jetzt machen wir etwas miteinander, jetzt müssen wir ein bisschen wach und dranbleiben. Also wir zoomen also aus dieser Josef-Geschichte jetzt raus. Fliegen wir ein bisschen weg von dieser kleinen Josef-Geschichte und ein bisschen auf eine höhere Flughöhe über die Bibel hinein. Weil die Bibel erzählt uns nicht einfach ein paar liebe, nette Geschichten über ein paar liebe, nette Personen. Das ist nicht die Idee. Die Idee der Bibel ist, uns nicht ein bisschen gute Moral einzuhauchen und ein paar gute Beispiele und ein paar schlechte Beispiele von ein paar guten Menschen und ein paar schlechten Menschen zu zeigen und dann so mit der simplen Aufgabe sind wie die guten Menschen und sind nicht wie die schlechten Menschen. Das ist nicht die Idee der Bibel. Das ist nicht die Idee vom Leben von Josef. Leider wird es oft so predigt, die Bibel, oder? Man nimmt den Josef, schaut, was hat er gut gemacht, was hat er schlecht gemacht, tun da, was er gut gemacht hat, tun nicht da, was er schlecht gemacht hat, Punkt. Das ist nicht die Idee, das ist nicht der Inhalt von der Josef-Geschichte. Und für das müssen wir jetzt ein bisschen rauszoomen zu der grossen Geschichte von der Bibel. Der Josef ist nicht einfach ein gutes Vorbild für ein gutes Leben. Der Josef ist eine Vorschau auf ein anderes Leben hin. Und die Bibel erzählt uns nicht eine grosse Geschichte mit einer guten Moral zum Schluss, sondern sie erzählt uns eine grosse Geschichte mit einem guten Retter zum Schluss. Und das werden wir jetzt anhand von Josef sehen. Also für das machen wir jetzt ein bisschen biblische Theologie miteinander. Ist das okay? Das ist mal etwas Neues. Also, wir zoomen raus. Wir rollen die grosse Geschichte der Bibel miteinander auf. Oder einmal, also, man kann viele grosse Geschichten über die Bibel erzählen. Eine grosse Geschichte. Aber eine, die mich fasziniert. Es gibt ganz am Anfang der Bibel so ein uraltes, zweifaches Versprechen, das Gott gibt und durch die ganze Bibel durchstrahlt. Ein zweifaches Versprechen. Und Gott hat das am Anfang am Abraham gegeben. Und wir lesen da miteinander. 1. Mose 12, 1 bis 2. Der Herr, Jahwe, sprach zu Abraham, geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst für andere ein Segen sein. Das erste Versprechen. Gott sagt, ich gebe dir ein Land. Ein Land. Er sagt, ich werde dich in ein neues Land führen. Und das Thema Land, das zieht sich durch die ganze Bibel durch. In ein Zuhause. Gott sagt zum Abraham, zieh aus und du wirst irgendwann in einem eigenen Land landen. In einem Land, wo von Milch und Honig überfließt. Ein Ort, wo dein Zuhause wird werden, wo du ein Zuhause hast. Du wirst irgendwann nicht mehr ein heimatsloser Pilger sein. Du wirst keine Zelte mehr aufstellen und abbrechen. Du wirst Häuser bauen. Du wirst dich niederlassen. Du wirst in ein Land kommen. Du wirst ein Zuhause haben. Das erste Versprechen. Das zweite Versprechen ist das Volk. Gott sagt dem Abraham, und ich mache dich zu einer grossen Nation. Kennt die Geschichte vielleicht, wo Gott Abraham nimmt und zeigt ihm den Sternenhimmel und sagt, kannst du die Sterne zählen? Oder so viel, so gross mache ich deine Nachkommen, dein Volk. Ich gebe dir eine Familie. Ein Zuhause und eine Familie. Ein Land, ein Volk. Und das sind so zwei Grundsehnsüchte im Herzen von allen Menschen. Ist dir das schon mal aufgefallen? Sehnsucht nach einem Zuhause und Sehnsucht nach einer Familie. Und das sind zwei grosse Stories, Geschichten, die sich durch die ganze Bibel durchziehen, von Anfang bis zum Ende. Familie, wir schauen beide an, Familie. Die Sehnsucht nach Familie, ganz am Anfang von der Bibel, wirklich, so die ersten Seiten. Sagt Gott, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Da wird uns nur der Adam gezeigt und Gott sagt, das ist nicht gut. Es ist immer noch Paradies, kein Sündenfall und Gott ist dort, aber es ist nicht gut. Und er sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Also gibt er ihm eine Partnerin zur Seite. Der Mensch wird zwei. Es wird eine Einheit, es wird eine Familie, es wird ein Miteinander. Und da sehen wir so ein perfektes Bild von Harmonie. Mensch, Mensch und Gott. So das Dreieck. Der Mensch in Beziehung mit Mensch, zusammen mit Gott. Die erste Familie, eine Beziehung. Und das ist richtig kitschig. Das wäre ein perfektes Instagram-Foto oder für das Fotoalbum, wenn wir ganz am Anfang in der Bibel schauen. Mensch und Mensch zusammen mit Gott in Beziehung als Familie. Da ist eine Sehnsucht nach dem. Eine Sehnsucht nach Familie. Nach Dazugehören. Das ist der Schrei im Herzen von jedem Kind, wenn es irgendwo in der Schule ist oder auf dem Pausenplatz allein steht. Das ist der Schrei in dem Herzen vom Kind, dazuzugehören. Irgendwo können dazustehen, irgendwo dabei sein. Das ist der Schrei im Herzen von jedem Mensch. Ein Ort haben, wo man daheim ist, wo man dazugehört, wo Familie ist. Nicht nur biologische Familie, sondern wo man kann sein, wie man ist, wo man angenommen ist. Wo man seine Familie hat. Es hat eine grosse Jugendstudie gegeben, vor glaube ich 2 Jahren, wo Jugendliche untersucht hat, was sind die tiefen Sehnsüchte und Wünsche in den Herzen von jungen Menschen. Und eins der 3 Top-Ergebnisse war, dazuzugehören. Dazuzugehören. Der Ort haben, wo Familie ist. Wo ich darf sein, wie ich bin. Und die Bibel zeigt uns das Ideal von Beziehung, von Familie. Und dann kommt der Bruch. 1. Mose Kapitel 3. Es hebt nicht lang. Das kitschige Foto hebt leider nicht lang. Es kommt der Bruch. 1. Mose 3. Und das schöne Fotoalbum geht kaputt. Die erste Familie, die ersten Kinder, die daraus rauskommen, Kain und Abel, was passiert? Der Kain bringt seinen eigenen Bruder, den Abel, um. Das schöne Bild von der Familie wird zerstört mit einem Mord innerhalb von der eigenen Familie. Brutal. Aber es zeigt so klar, dass da ein Bruch passiert ist. Dass das Ideal nicht mehr da ist. Und doch bleibt die Sehnsucht nach dem ursprünglichen Paradies, nach dieser Familie. Und dann geht die Bibel weiter und von dort an fährt Gottes Plan von Wiederherstellung an. Das Idealbild von Familie, vom Miteinander, vom Zusammensein. Und Gott sagt, ich habe einen Plan zur Wiederherstellung, einen Plan zur Rettung. Ich werde meine Familie wieder sammeln. Ich werde Brüder und Schwestern wieder zusammenbringen. Ich werde, werde mein Volk wieder zusammenbringen. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Der Satz kommt immer wieder in der Bibel. Und ich werde sie sammeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Das Bild von Einheit, Mensch und Mensch zusammen mit Gott. Und dann kommt irgendwann die Geschichte von Josef. In der so Chronologie von der Bibel. Und dann finden wir am Ende von seinem Leben das fast wiederhergestellte Bild. Oder alle Brüder wieder versammelt, dort in Ägypten, der Josef unter ihnen. Alle wieder da, alle wieder in Einheit, alle wieder in Harmonie. Die Familie ist wieder versammelt. Die 12 Stämme von Israel kommen ins Leben. Gottes Volk ist vereint. Und es gibt wieder ein Foto für das Familienalbum und alle lachen. So, das erste Thema, Familie. Das zweite Versprechen, das wir gesehen haben, das Zuhause. Und das ist die zweite Sehnsucht im Herzen von allen Menschen. Wieder finden wir das glänzige Ideal in der Schöpfungsgeschichte. Und zwar ist da der Garten. Gott pflanzt den Menschen nicht einfach irgendwo, nirgendwo, in luftleeren Raum, irgendwo so wie der, keine Ahnung, ins All raus, sondern er pflanzt den Menschen in den Garten. Ein perfektes Zuhause für den Menschen, alles in Harmonie und Frieden. Also sogar der Leu und das Lamm dünnt sich umarmen am Abend und so. Keine Dornen, keine Disteln, kein Unkraut, nichts. Einfach das Paradies. Ein Ort, ein Zuhause, nicht früher, nicht kalt, nicht zu warm. Ich weiß nicht, wie das geht, aber es ist einfach dort. Mensch, in ihrem Zuhause zusammen mit Gott. Das Ideal, das schöne Foto am Anfang. Und dann kommt wieder der Bruch. Wieder der Bruch, 1. Mose 3. Schuld und Tod kommt die Geschichte. Und die Konsequenz ist, der Mensch muss im Garten raus. Er verliert sein Zuhause. Er verliert das Zuhause. Er wird aus dem Garten ausgeschlossen. Die Bibel sagt, dass Gott einen Engel platziert hat beim Eingang vom Garten. Ein Cherubim mit einem flammenden Schwert, der den Eingang bewacht. Und der Mensch wird heimatslos. Heimatslos. Er irrt umher auf dieser Erde. Und die Heimatslosigkeit, die steckt immer noch im Herz von jedem Mensch. Die Sehnsucht nach einem Zuhause. Der Mensch wird heimatslos. Und Gott lässt ihn aber nicht heimatslos. Und wieder, der grosse Plan von Rettung und Wiederherstellung fängt an. Gott verspricht am Abraham, ich werde dir ein Land geben. Ich werde dir wieder ein eigenes Land geben, wo Milch und Honig fließt, wo du dich kannst niederlassen, wo dein Zuhause wird. Und wenn wir jetzt wieder vorspulen bis zum Josef, dann merken wir etwas. Was merken wir? Er ist weit weg von dem. Er ist genau nicht mehr in seinem Land. Er ist in einem fremden Land. Er ist in Ägypten. Und dann endet die Josef-Geschichte. Wirklich ganz zum Schluss endet wieder genau mit dem Thema vom Land. Und wir lesen 1. Mose 50. Als Josef merkte, dass er bald sterben würde, versammelte er seine Brüder um sich, oder ganz Familie wieder beieinander, versammelte er seine Brüder um sich und sagte, mein Leben geht bald zu Ende, aber Gott wird euch zu Hilfe kommen, darauf könnt ihr euch verlassen. Er wird euch wieder aus Ägypten herausführen und in das Land bringen, das er Abraham, Isaac und Jakob versprochen hatte. Da haben wir es wieder. Wir sehen, dass der Josef auch nur ein Puzzleteil ist in der grossen Geschichte, die Gott hat. Mit seinem Volk und mit dieser Welt. Und dann geht die Geschichte weiter. Vom Josef bis zu Jesus. Und die zwei tiefen Sehnsüchte im Herzen der Menschen bleiben. Die Sehnsucht nach Familie und die Sehnsucht nach einem Zuhause. Und da brennt immer noch der Funke von dem Paradies, von dem ursprünglichen Zustand im Herzen von jedem Menschen. Da bin ich überzeugt. Die Sehnsucht nach perfekter Familie. Mensch und Mensch zusammen mit Gott vereint in Harmonie und Frieden. Und die Sehnsucht nach dem perfekten Heim, nach dem Ort, wo man sich niederlassen kann, ist. Und jetzt spulen wir ein bisschen vorne. Auf diesen beiden Spuren, Familie und Land. Oder Josef, das Volk vereint, Familie zusammen, das Land nicht. Weit weg von der Heimat. Dann ein bisschen später kommt die nächste Person in die Geschichte. Wisst ihr wer? Der Mose. Zweiter Buch Mose, Exodus. Exodus, Auszug. Auszug aus Ägypten. An Mose seine Aufgabe, wieder so ein Messias-ähnlicher Charakter, Josef. Nicht ganz so glänzig, noch schön Mord in der Geschichte und so. Aber sonst, der Auftrag, was ist sein Auftrag? Gottes Volk in Gottes Land. So einfach. Gottes Volk in Gottes Land, Exodus. Er steht irgendwann vor dem Pharao und der berühmte Satz, wo er sagt, wo Gott sagt, lass mein Volk ziehen. Er ist der Sprecher an Gottes Stelle und sagt dem Pharao, lass mein Volk ziehen. Lass Gottes Volk wieder zurück in Gottes Land ziehen. Und beim seinem Tod, beim Tod von Mose, ist es Realität. Er selber hockt irgendwo auf einem Berg, sieht es nicht, nur von weitem. Aber das Volk Gottes läuft durch den Jordan durch und setzt wieder Fuß in Gottes Land. Gottes auserwählte Volk wieder vereint in Gottes versprochenem Land. Und man könnte meinen, die Bibel wäre fertig an diesem Punkt. Oder? 2. Mose, Exodus, müsste fertig sein. Gottes Volk in Gottes Land. Eigentlich die beiden Grundsehnsüchte wieder vereint, wieder da, das Paradies wieder hergestellt. Aber nein. Aber nein. Was passiert? Israel, ein Bürgerkrieg, ein Brüderkrieg, wie man es immer sagen entsteht. Israelit gegen Israelit kämpft und irgendwann kommt der Bruch, wieder ein Bruch. Und Israel trennt sich in ein Nordreich und ein Südreich. Sie kämpfen gegeneinander und es passiert am Schluss wieder das Gleiche. Sie werden wieder exportiert oder deportiert, und zwar damals auf Babylon, nicht auf Ägypten. Sie werden wieder aus Gottes Land, aus dem verheißenen Land ausgeschlossen. Und dann landen sie in Babylon und dann stehen wieder Retter auf. Wieder so Josefs und so Moses, die aufstehen. Ein Esra und Nehemiah, wo Gottes Volk wieder zurückholen in Gottes Land, wo die Mauern wieder bauen von dieser Stadt Jerusalem, oder Hauptstadt im Land, Jerusalem, Jerusalem, die Stadt vom Frieden, wo wieder aufgebaut wird, wo man wieder sich zurücksehen nach dieser ursprünglichen Sehnsucht, Gottes Land, Gottes Volk in Gottes Land. Und Esra und Nehemiah bauen es wieder auf. Die Israeliten strömen zurück und nachher geht es wieder bergab. Das Fotoalbum geht wieder kaputt, die Geschichte wiederholt sich. Sie werden wieder... Es geht wieder kaputt und auch nach Jesus sogar wird der Tempel noch zerstört. Irgendwann wird klar, dass kein Volk, keine Familie von dieser Welt das ursprüngliche Bild wieder herstellen kann. Und dass kein Land auf dieser Welt die tiefe Sehnsucht von einem Zuhause stillt. Und wahrscheinlich hast du das selber schon erlebt. Keine Familie, keine Beziehung, keine Ehebeziehung, keine Familienbeziehung kann die tiefe Sehnsucht nach der Zugehörigkeit wirklich stillen. Und kein Zuhause, wo du hast, kann die tiefe Sehnsucht nach Ankommen, nach der Heise wirklich stillen. Egal wie schön das ist. Ob ein Haus aus Holz, aus Beton oder Villa oder Blockhaus, spielt keine Rolle. Die Sehnsucht bleibt. Da bleibt etwas zurück im Herzen der Menschen, Sehnsucht. Und Gott über die Geschichte dieser Welt zieht den Vorhang noch weiter auf. Der Vorhang zieht er weiter auf, bis dann irgendwann der wahre Retter erscheint. All die biblischen Helden, Josef, Mose, Nehemia, Esra, sind nur eine Vorschau. Eine Vorschau auf die Person, die irgendwann die Weltbühne betretet und sagt, ich bin's. Ich bringe Gottes Plan zu Ende. Die Person, die die kaputte Beziehung zwischen Menschen und zwischen Gott heilt. Die Person, die wird kommen, die Gottes Familie wird vereinen. Eine grosse Familie von Brüdern und Schwestern. Die Person, die nicht nur ein Haus aus Holz oder Beton baut, sondern ein ewiges Zuhause. Und ihr merkt es schon, vom Josef müssen wir zu Jesus kommen. Der tiefe Sinn vom Leben vom Josef ist die Vorschau auf das Leben von Jesus. Die Person, die mal die Weltbühne betreten hat und all das erfüllt hat, ist Jesus. Und wir wollen ganz bewusst die Predigtserie mit seinem Namen beenden. Mit dem Namen von Jesus. Jesus ist der wahre Josef. Es gibt nur einen Held in der Bibel, der den ewigen Plan von Gott erfüllt. Es gibt nur einen Held, der speziell geliebt ist vom Vater. Wir müssen mal all die Parallelen anschauen von der Geschichte von Jesus zu der Geschichte von Josef. Speziell geliebt vom Vater, der sein Volk rettet. Sein Name ist Jesus. Und gleich, wie der Josef träumt hat, dass sich Leute werden von ihm verneigen, so steht über dem Leben von Jesus der Traum geschrieben, dass sich irgendwann jeder Mensch im Himmel und auf Erde, jedes Knie im Himmel und auf Erde von ihm wird beugen. Und gleich wie der Josef hat auch Jesus müssen unten durch. Auch er ist von Familie und Freunden verspottet worden. Auch er ist betrogen worden. Auch er ist verkauft worden mit ein bisschen Silber. Auch ihm sind Kleider vom Leib gerissen worden. Wie am Josef sein Anzug, sein Kleid. Auch er ist fremden Menschen ausgeliefert worden. Auch Jesus ist falsch angeschuldigt worden und doch Gott treu geblieben. Auch er ist im Gefängnis gelandet. Und auch er ist vor den Mächtigen von dieser Welt gestanden. Und dann hat er, Jesus, seine grosse Aufgabe erfüllt, für die er gekommen ist. Und zwar ein grosses Volk zu retten. Ein grosses Volk am Leben zu erhalten. Das war die Berufung vom Leben von Jesus. Und jetzt kommt es fast ein bisschen weihnachtlich, aber wir gehen Matthäus 1, 21. Wo über der Maria steht. Sie, Maria, wird einen Sohn zur Welt bringen. Und dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Und die Vorschau von Josef wird die Realität im Leben von Jesus. Da ist er jetzt da, der wahre Retter. Der wahre Retter, der sein Volk befreit. Der sein Volk befreit. Und Jesus ist zum Brot vom Leben geworden und hat sich an einer hungernden Welt gegeben. Er selber hat sich gegeben. Und sein Überfluss, all das, was er angesammelt hat, langt für dich und mich. Und der Unterschied zum Josef ist, dass Jesus nicht verkauft. Er verschenkt es. Die Speicher sind voll. Er gibt dir Leben. Er gibt dir Überfluss. Seine Berufung ist, dich am Leben zu erhalten. Und er verlangt kein Geld dafür. Und er macht zwei Sachen. Die Grundsehnsucht von der Familie und die Grundsehnsucht vom Zuhause. Jesus adoptiert dich zurück in Gottes Familie. Er sagt, ich lade dich ein, Gottes Kind zu werden. Und untereinander sind wir Brüder und Schwestern. Ein neues Bild von einer neuen Familie. Aus allen Nationen, aus allen Völkern. Und Jesus sagt dir, der Grundstein gelegt dafür und ich lade dich ein, ich adoptiere dich. Und du darfst Gott deinen Vater nennen. Und Jesus schenkt dir ein ewiges Zuhause. Nicht einfach ein Haus, das irgendwann zerfällt, die 150 Jahre. Er hat dir eine Wohnung vorbereitet im Himmel, wo nie wird zerfallen, wo ewig wird bestehen bleiben. Und was musst du tun? Was musst du zahlen? Nichts. Es ist ein Geschenk. Er hat gezahlt. Mit seinem eigenen Tod. Und irgendwann kommt der Tag, und der wird erst noch kommen, wo das uralte, zweifache Versprechen, das Gott dem Abraham gegeben hat, endgültig eingelöst wird. Und Gott macht einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und er selber wird wieder Gott sein und Menschen sein Volk. Er wird sich wieder vereinen mit der Menschheit. Und so schließt die Bibel auf den letzten Satz. Und da wollen wir zusammen lesen als Abschluss. Offenbarung 21. Von dieser Vision, von dieser endgültigen Wiederherstellung von Gottes Plan. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, schön wie eine Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen: Seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Und jetzt kommt das andere: Sie werden sein Volk sein. Ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vorbei. Und daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß: Seht, ich mache alles neu. Punkt. Ich möchte beten. Danke, Jesus, für das große Bild, wo wir zum Ende haben. Die neue Wohnung, das neue Zuhause, wo du schenkst. Wo eine riesige Menge von Menschen werden vor dir stehen, aus allen Völkern, aus allen Nationen, aus allen Sprachen von dieser Welt. Wo du deine Familie vereinst, Brüder und Schwestern, wo du ihr Gott bist und wo die Wohnung Gottes unter die Menschen kommt. Danke für die beiden Sehnsüchte, dass die immer noch brennen in den Herzen der Menschen. Die Sehnsucht nach einem Zuhause, die Sehnsucht nach einer Familie. Und danke, dass du, Jesus, der Retter bist. Und wir wollen vorher schauen auf das Bild, wenn irgendwann alles neu ist, wenn dein Plan zur Vollendung kommt, wenn du neu machst, wo es keine Angst mehr gibt, keine Tränen, keine Schmerzen, wo Gottes Volk in Gottes Land mit dir selber vereint ist. Und ich bitte heute Morgen für Menschen, die da sind oder daheim zuschauen oder hören oder irgendwann später und die Sehnsucht im Herzen brennt nach einem Zuhause und die Sehnsucht brennt nach einer Familie. Ich bitte, dass sie dich für Jesus sehen, wie du sie einlädst, zum Kommen und all das in dir zu finden. Ein ewiges Zuhause, wo hebt, wo wir sein dürfen, wie wir sind. Eine ewige Familie, wo alle Schwächen auffängt, wo alle Fehler auffängt, wo zusammengesetzt ist aus allen Menschen, allen Völkern dieser Welt. Amen.